Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr seid alle so lieb. Das Leiden ist fast vorbei. Können wir beten. Unser lieber Heiland, wir wollen den Tag nicht ohne dich beginnen und wir wollen ihn auch nicht ohne dich enden. Sei mit uns jetzt, den ganzen Tag und bis du kommst. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte einen Typus besprechen. Ihr kennt alle die Geschichte, aber wir wollen eine Typologie rausholen und einige werden vielleicht sagen, ja, der zieht die Typologie immer so entlang, aber gut, dann nennen wir es nicht eine Typologie, dann nennen wir ihn einen Parallelismus und dann sollen die Theologen auch zufrieden sein. Ist das Gleiche, aber das sagen wir ihnen nicht. Fünfte Mose 16, Vers 18. Du sollst die Richter und Vorsteher einsetzen in den Toren aller deiner Städte. Das Tor war ja immer der Platz, wo man vor Gericht ging. Die der Herr, dein Gott, dir gibt in allen deinen Stämmen, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Ach, wie herrlich wäre das nicht, wenn das heute auch noch existieren würde. Wäre es nicht so? Also das war der Plan Gottes. Sollten Richter sein und die sollten mit gerechtem Gericht bestätigen, was gut ist und was nicht gut ist. Im 1. Samuel 8, Vers 7 lesen wir dann die traurige Geschichte, dass die Menschheit mit diesem Plan nicht zufrieden war. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Also der Herr in seiner Weisheit hat uns dann bis jetzt Könige gegeben, damit wir es endlich kapieren, gib uns doch bitte nicht mehr einen König. Wir können es nicht mehr ertragen. Also diese ganzen Jahre sitzen wir mit Königen und die machen uns nur die Hölle heiß. Schrecklich. Warum wollen sie nicht diesen Gott als ihren König haben? Ist unvorstellbar, unvorstellbar. Stellt euch vor, ein König, der einen wie einen besten Freund umarmt und bei dir sitzt zum Essen. Es ist unglaublich, dass sie den nicht wollten. Matthäus 20, 25, aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Glücklicherweise noch nie mit Deutschland passiert. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Jetzt Gottes Volk damals, haben die das gemacht oder nicht? Oder hatte die Kirche damals, hatten die Rechtsgelehrten und die Pharisäer die Macht, einen zu strafen? Ja? Und wie haben sie gestraft? Was für ein Strafrecht hatten die? Die durften dich prügeln, aber nur vorne. Die Römer durften hinten schlagen. 40 minus 1 Schläge mit so einer Peitsche, die solche Haken und Steinchen dran hatten. Da, wenn du fertig warst, dann hingen deine Eingewande raus. So schlecht war, schlimm war das. Aber die Juden durften nur 23 Mal hier vorne die Brust schlagen. Also soll nicht so sein. Nein, sie unterdrücken. Und es soll nicht so unter euch sein. Der groß sein will, der muss Diener sein. Zitat von Geist der Weissagung, der Gemeindeaufbau in Jerusalem sollte überall dort als Vorbild für die Organisation von Gemeinden dienen, wo Botschafter die Wahrheit Menschen für das Evangelium gewinnen würden. Jene, die mit der allgemeinen Aufsicht über die Gemeinde betraut worden sind, dürften sich nicht zu Herren über Gottes Nachfolger machen. Keine Herren in dieser Gemeinde. Sie sollen vielmehr als weise Hirten die Herde Gottes hüten und sich als Vorbilder der Herde bewähren. Die Diakone sollen Männer sein, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Diese Männer sollten vereint für das Recht eintreten und es fest und entschlossen bewahren. So würden sie positiv für die Einheit der ganzen Herde wirken. Also Gottes Plan für die Endzeitgemeinde ist genau der gleiche Plan, den er hatte für seine erste Gemeinde. Wir sollten Menschen haben, die das Werk lieben, die für das Werk arbeiten. Sie dürfen nicht herrschen über andere. Sie sollen Führung und Leitung ausüben in einem guten Geist. Als sich in der späteren Geschichte die Frühchristen in verschiedenen Teilen der Welt viele Gruppen von Gläubigen zu Gemeinden zusammengeschlossen hatten, wurde die Gemeindeorganisation weiter verbessert und dann haben sie erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenreden. Mit anderen Worten, sie konnten das Evangelium in verschiedenen Sprachen verbreiten, sie konnten in der Gesundheitslehre arbeiten. Da waren viele Bereiche, wo sie arbeiten konnte und Gott hat sie dazu aufgerichtet. Jetzt möchte ich einen Parallelismus besprechen. Ich bin unartig, Nester. Als aber Ehud gestorben war, taten die Kinder Israels wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kananiter, der in Hazor regierte. Und sein Heerführer war Sisera, der in Haroset-Goyim wohnte. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Streitwagen und er unterdrückte die Kinder Israels mit Gewalt 20 Jahre lang. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel zu jener Zeit. Jetzt, was für mich immer so interessant ist, was bedeuten diese Namen? Jeder Name hat eine Bedeutung. Und dann können wir in der Geschichte eine andere Geschichte sehen, die auf uns zutrifft. Also wer sind die Rollenspieler hier? Erstens haben wir diesen kananitischen König, der alle unterdrückt. Und der heißt Jabin. Er hat einen General und der heißt Sisera. Er wohnt in Hazoret-Goyim. Und er hat Streitwagen aus Eisen. Und diese Streitwagen hatten Schwerter an den Rädern, so wie Messer. Und dann rasten die dem Gegner entgegen und mähten sie, dass da nur Stückchen übrig waren. Und natürlich hatten die Israeliten Angst vor dieser gewaltigen Macht, die dieser König hatte. Und gab es so einen Platz wie Hazor? Ja, die Archäologie bestätigt, dass das ist nicht ein Märchen. Hier ist ein Plakat bei so einem archäologischen Platz, der Palast von den Königen, den kananitischen Königen zu Hazor. Und da ist so eine Aufgrabung von wie es damals war. Also das ist eine Tatsache, das ist nicht ein Märchen. Die Bibel hat keine Märchen. Und die Archäologie hat bewiesen, über Jahre hinweg, wahre Archäologie, dass jedes Mal, wenn sie sagen, das bestand nicht, das ist ein Märchen, naja, dann kommt der Spaten und bestätigt, dass die Bibel doch recht hat. Also was bedeutet Jabin? Jabin bedeutet jemand, der intelligent oder urteilsfähig ist. Das ist interessant. Aber er gebraucht ja seine Intelligenz und seinen Urteil nicht zugunsten Gottes, sondern er ist der Gegner Gottes, er ist ein Feind Gottes. Aber nicht unterschätzen, der ist nicht dumm, der ist intelligent und er ist urteilsfähig. Das ist auch interessant, denn einige glauben ja, die können selbst urteilen, was richtig und verkehrt ist. Sie werden entscheiden, nicht Gott. Und dann der General, Sisera, das bedeutet Pferd und flink. Und Pferde war eine Notwendigkeit für die Armee. Und Gott hatte verboten, dass Israel Pferde sammelt. Und was hat Salomo gemacht, als er König wurde? Der hat tausende Pferde bringen lassen von Ägypten, von Arabien und so weiter und so fort. Denn ein König will eben mächtig sein, da muss er eben Pferde haben. Aber Gott wollte haben, sie sollten keine Pferde haben, denn sie sollten auf ihn vertrauen. Und er hätte ihnen geholfen. Also hier ist diese gewaltige Macht mit diesem intelligenten, urteilsfähigen König. Und dieser General, der die militärische Macht zur Verfügung hat. Also diese Feinde Gottes, die stellen den Standard. Und die werden entscheiden, wo es lang geht. Sie haben ja die Intelligenz und die Macht dazu. Deborah bedeutet eine Biene. Und ich habe heute Morgen mit einer Deborah gesprochen und die wusste, dass sie eine Biene ist. Ich meine, dass ihr Name Biene heißt. Und eine Biene ist ein Bestäuber. Mit anderen Worten, Fruchtbarkeit wird gezeugt durch eine Biene. Und die ist verheiratet mit einem, der heißt Lapidon. Und das bedeutet Lampe oder erleuchtet. Also sie ist verheiratet mit der Quelle der Erleuchtung. Und dann ist da noch ein General von den Israeliten. Und der ist Barak. Und das bedeutet Blitz und Donner. Jetzt Sisera hat zur Verfügung Pferde und Streitwagen. Und Barak hat zur Verfügung Blitz und Donner. Jetzt wer übt denn den Blitz und den Donner aus? Der Barak oder eine höhere Macht? Gott. Und wenn immer Gott stritt für sein Volk, dann waren die Elemente auch tätig. Es hagelte, es blitzte, es donnerte. Also er hat zur Verfügung die Kraft Gottes. Und diese beiden Gruppen stoßen aufeinander. Und sie saß, das ist Deborah, unter der Deborah-Palme, das ist eine vorige Deborah gewesen, zwischen Rama und Beth-El auf dem Bergland Ephraim. Und die Kinder Israels kamen zu ihr hinauf vor Gericht. Ist ja auch interessant, wenn wir die Bibel studieren, immer wenn es ums Geistliche ging, ging man hinauf. Immer wenn es zu dem Abtrünnigen ging, dann ging man hinab. Also man geht hinauf nach Jerusalem. Man geht hinauf zur Prophetin. Man geht herab nach Jericho. Man geht herab ins Tal. Also sie kamen herauf, um etwas Höheres zu hören. Und sie sandte hin und ließ Barak rufen, den Sohn Abinoams. Aber da haben wir noch einen Namen. Und die wohnten in Kadesh-Naphtali. und sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Sebuluns. Ein ganz kleines Heer gegen diese Macht von Sisera. Und die haben gewohnt in Kadesh-Naphtali. Jetzt Kadesh-Naphtali, was ist Deutsch jetzt wieder? City of Refuge, Stadt der Zuflucht. Flüchtlingsstadt? Okay, City of Refuge. Freistadt, danke, Freistadt. Und was passiert in einer Freistadt? Gut, wenn ein Verbrecher, ein Mörder oder sowas war und hatte die Todesstrafe über den Kopf, dann konnte er fliehen und er konnte fliehen zu so einer Freistadt. Und da musste er bleiben, wie lange? Bis der hohe Priester starb. Also ich möchte gerne sagen, wir sind alle in einer Freistadt. Alle wohnen wir in einer Freistadt. Und der hohe Priester, der für uns starb, der hat uns freigemacht. Also die Symbolik hier ist, das ist Gottes Volk, das erkauft wurde durch den Tod des hohen Priesters. Und sie haben einen Kampf gegen einen Gegner. Und das ist der Sohn Abinoams. So, Barak lebte in Kadesh, eine Zufluchtsstätte, da steht's ja. Ich hätte nur lesen brauchen. Wenn man früher zu den alten Propheten ging, ging man immer rauf, das haben wir schon gesagt. Im 1. Könige 18, Vers 40 steht, 40. Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Also das Versprechen an Barak war, ich bringe Sisera und sein ganzes Heer zu dir und ich werde sie vernichten in diesem Bach Kison. Jetzt dieser Bach in der Typologie steht immer für die Vernichtung des Baalsdenkens. Zwei Flüsse. Gestern Abend haben wir einen besprochen, der eine, der durch den Kidron fließt, der bringt das ewige Leben. Der ist verbunden mit dem Blut Christi. Und der andere Bach, das ist der Bach Kison. Und wenn wir die beiden vergleichen in der Bibel, beim Bach Kison wird das Baaldenken immer vernichtet. Also hier kommt eine Aufprallung von zwei Ideologien. Eine Baal-Ideologie, das ist das Denken Babylons, und eine göttliche Ideologie. Das ist der Bach Kison, und da hat später Elia die Baalpriester umgebracht. Barak aber sprach zu ihr, das ist zu Deborah, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen, denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. Das ist ein ganz wichtiger Text in der Bibel. Barak sagt, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Und sie sagt, ich will freilich mit dir gehen, natürlich gehe ich mit dir. Aber der Ruhm gehört nicht dir, der gehört einer Frau. Was ist eine Frau in der Bibel? Eine Gemeinde. Also wenn wir denken an diejenigen, die den Kampf über dieses Evangelium in der Hand haben, Kriegen die Ehre oder kriegt die Gemeinde die Ehre? Wir haben gestern gesagt, wer wird denn getauft in Amazing Discoveries oder Amazing Facts oder sowas ähnliches? Niemand. Es ist Gott, der die Ehre bekommt durch seine Gemeinde. Also diese Worte, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen, gehst du aber nicht mit mir, sind sehr, sehr bedeutungsvoll. Und wir müssen versuchen zu verstehen, worum es denn eigentlich geht. Denn wir haben ja eine Parallele. Wenn wir das gleichstellen mit der heutigen Zeit, dann Deborah wäre ein Parallel mit vielleicht E.G. White. Und was heißt E.G. White? Ellen Gould White. Und wer wäre Barak? Ellen bedeutet Licht und Mitleid. Gould ist Gold, dann denkt man an das geläuterte Gold, das im Feuer geläutert wird. Und White steht für Gerechtigkeit. Also Licht und die Liebe Gottes vermitteln an die Menschen, wie um Charakter zu bauen und wie um die Gerechtigkeit Christi zu bekommen. Und Barak steht dann für alle oder jede Person in der Gemeinde, die in diesem Kampf gegen die Ideologie des Feindes stößt. Also wen schließt das ein? Wer ist Barak hier? Ihr alle seid Barak. Ihr alle seid Barak. Richter 4, Vers 10. Da berief Barak Sebulon und Naphtilon, die beiden Gruppen, nach Kadesh und zog mit 10.000 Mann Fußvolk hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Und jetzt haben wir eine neue Geschichte. Und dies ist für mich sehr interessant. Heber, aber der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters Moses getrennt und hatte sein Zelt bei der Terebinte, dieser Baum ist ja immer da, von Sanaim neben Kadesh aufgeschlagen. Also hier war einer, der war nicht Israelit, das war ein Keniter. Und dieser Keniter, der von den Söhnen Hobabs, also die Nachkommen von Hobab, der Schwiegervater Moses, jetzt wie hieß denn der Schwiegervater von Moses? Jethro. Also ist die Bibel auch schon wieder falsch hier, ne? Denn sie nennt den Schwiegervater Hobab. Aber eigentlich heißt er Jethro. Aber wenn man das so ein bisschen studiert, dann sieht man, dass die Bibel wiederum nicht im Widerspruch steht. Denn der Name Jethro ist ein Titel, so wie Priester, hoher Priester oder der Rang des Priesters. Wogegen der Name Hobab wahrscheinlich der Name, der Nenname von dem Schwiegervater war. Also hier war einer, können wir sagen, von einer Schwestergemeinschaft. Und der von der Schwestergemeinschaft hatte sich getrennt von seinen Brüdern und Schwestern und ist zu den Kindern Israels gezogen. Und er hatte sein Zelt da aufgeschlagen. Das Wort Zelt heißt Haus. Wir haben gestern geredet über ein Haus. Und hier wohnt Heber, der Kenit, mit seiner schönen Frau, und die heißt Jael. So, dies ist die andere wichtige Persönlichkeit, die Frau Hebers, des Kenites, der ein Nachfahre von Moses, des Schwiegervater war. Und Jael heißt Steinbock, also ein Bock, der ganz sicher auf den Bergen rumspringen kann. Und Berge stehen für was? Völker, Nationen. Also hier ist diese Jael, dieser ganz sichere Steinbock. Und sie ist mit Heber verheiratet und der heißt Bündnis, der Name. Also diese Frau ist verheiratet mit einem Mann, der heißt Bündnis. Wir haben eine Gemeinde, denn diese Frau bekommt die Ehre nachher. Diese Frau, die die Ehre empfängt, ist verheiratet und hat ein Bündnis. Mit wem? Mit Gott. Und diese Personen haben sich getrennt von denjenigen, die sie eigentlich Familie nennen, und haben sich zu Gottes Volk gezählt. Also wer ist das denn? Das sind wir. Wir. Wir haben uns getrennt von unseren Familien und wir sind zu Gottes Volk geworden. Und das Zelt steht für die Gemeinde. Und wir wissen ja, dass Sisera, als er flieht, nachdem Gott die Räder von seinen Streitwagen runtergeholt hat und sie zerstreut hat und verwirrt hat und sie dann vernichtet wurden, dass der floh. Und wo ist er hingeflohen? Zu Hebers Zelt. Und er hat gedacht, ich bin eigentlich ziemlich sicher in Hebers Zelt, der kennt mich ja. Der Heber kennt mich. Da werde ich schon unterkommen. Und da nimmt sie einen Zeltblock, ja, und einen Hammer und schlägt ihm diesen Zeltblock durch das vordere Gehirn, hier durch. Können wir überlegen mal, was das eigentlich heißt. In Richter 5, Vers 24, gesegnet sei Jael vor allen Frauen. Die Frau Hebers, des Keniters, gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Nach dem Text, ist da nur eine Frau in dem Zelt oder sind da mehr Frauen in dem Zelt? Das sind mehrere Frauen. Aber welche ist am meisten gesegnet? Ja, die haben sich abgesondert und sind separat. Die ist am meisten gesegnet, aber es sind auch andere Frauen versteckt hier. Gehen wir mal nach Psalm 45, da lesen wir von Jesus. Vers 9, nach Myrrhe, Aloe und Kassia duften deine Kleider. Seitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Das ist Jesus. Königstöchter stehen in deinem Schmuck, die Gemahlin zu deiner Rechten in Gold von Ophir. Sind da mehr wie eine Frau da? Ja. Also hier stehen die Königstöchter. Und dann ist da eine besondere, das ist die Gemahlin, die Königin. Sie steht zur Rechten Gottes oder Christi in Gold von Ophir. Was heißt das Gold von Ophir? Das haben wir ja besprochen. Charakter, den sie von Jesus Christus geschenkt bekommen. Richter 5, gehen wir wieder zurück. Also diese Frau wohnt in diesem Zelt, sie ist verheiratet mit Heber und Sisera, dieser General, flieht zu diesem Haus und denkt, er kann da unterkommen. Und dann in diesem Lied von Deborah lesen wir, die Könige kamen und kämpften. Da kämpften die Könige der Kananiter bei Tanach am Wasser von Megiddo. Da haben wir wieder diese Typologie von Kampf zwischen Ideologien. Beute in Silber machten sie nicht. Die Sterne am Himmel kämpften mit. Von ihren Bahnen aus kämpften sie gegen Sisera. Also wer sind die Sterne vom Himmel, die da kämpfen? Das sind die Engel. Also Gott führt diesen Streit. Wir brauchen nicht eine Riesenarmee, um diesen Streit zu führen. Wir lesen das ja ständig immer wieder in der Bibel. Gideon, die Zahl wurde reduziert. Wir brauchen keine Armee mit Streitwagen von Eisen. Eisen, woran erinnert das uns? An welches Königreich? Ja? Die Typologien, die laufen sehr tief in der Bibel. Also die Sterne kämpfen im Himmel, von ihren Bahnen aus kämpfen sie gegen Sisera. Und der Bach Kisson riss sie fort. Also diese babylonische Ideologie wird weggerissen. Der uralte Bach, der Bach Kisson, meine Seele tritt kräftig auf. Sie stampft in die Hufe der Rosse, von dem Jagen seiner Edlen. Und dann dieser interessante Satz. Verflucht sei Meros, sprach der Engel des Herrn. Ja, verflucht, verflucht nur seine Bürger, weil sie den Herrn nicht zu Hilfe gekommen sind, den Herrn zu Hilfe mit den Helden. Die Bibel sagt nicht, wer Meros ist, aber wir können annehmen, dass Meros zu Gottes Volk zählte und in diesem Gebiet lebten, wo dieser Kampf stattfinden sollte. Und die haben gesagt, naja, wir wollen nicht in diesem Kampf uns beteiligen. Wir sitzen in der Oikumene und wir haben gute Beziehungen mit allen Kirchen und wir wollen nicht. Verflucht sei Meros. Sie sind nicht zur Hilfe gekommen. Also wenn man sich nicht beteiligt an diesem Streit, wenn man nicht die Unterschiede sieht zwischen den beiden Ideologien und glaubt, dass es in Ordnung ist, sich da abzukapseln und nicht zu beteiligen, das ist ein Frevel für Gott. Auch die Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah. Also einige bleiben bei Deborah und andere kapseln sich ab. Und Issachar wurde wie Barak, ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensschlüsse. Also die Gruppen Issachar, die sind mit Deborah und die sind mit Barak. Also alle, die diese Einstellung haben, dass sie gegen diese falsche Ideologie kämpfen müssen, die sind mit Deborah und mit Barak. Und Ruben, das ist ja ein Stamm Israels, gab es schwere Herzensschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Heere zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenswägungen. Die englische Bibel sagt, warum bist du bei den Schafen geblieben? Warum hast du das Geblähe von den Schafen dir angehört? Also Ruben, ein Teil Gottes Gemeinde, hat sich das überlegt. Es wird nicht verflucht, aber hat gedacht, müssen wir uns da beteiligen oder nicht? Müssen wir nicht schweres Herzens untersuchen? Aber die Gemeinde ist doch wichtig. Wir müssen auf die Schafe hören. Die haben so viele Probleme, die Schafe. Das sind augenblicklich so viele Ideologien unter den Schafen. Was sagen die Schafe dazu? Bäh, bäh, bäh. Ja, sie haben sich gekümmert um die Schafe. Aber wo war der Krieg? Der war da draußen. Sie haben es sich wenigstens überlegt. Sollen wir nicht, Herzenswägungen. Asa saß am Ufer des Meeres und verblieb in seinen Buchten. Sebulan aber ist das Volk, das sein Leben dem Tod preisgibt, auch Naphtali auf den Anhöhen des Feldes. Also immer dieser Kontrast. Einige in der Gemeinde sind total gleichgültig, verflucht sei Meros. Andere sind nicht gleichgültig, aber ja, der Schäflein, der Schäflein. Und die anderen denken, nein, die Schiffe, die Bucht. Wir haben solche ökonomischen Probleme jetzt, wir haben jetzt keine Zeit, uns damit zu befassen. Außerdem, das kostet ja viel Geld, um 10.000 Menschen da zu unterstützen, um da kämpfen zu gehen. Das geht augenblicklich nicht. Die Finanzen reichen dafür nicht aus. So denken die. Aber gesegnet sei Jahl vor allen Frauen, die Frauen Heber des Kenitas. Gesegnet sei sie vor allen Frauen im Zelt. Sind also viele Frauen, aber eine ist ganz besonders gesegnet. Also Gott hat eine Gemeinde, aber er hat auch Gläubige in anderen Gemeinden. Aber da ist eine Gemeinde, die steht in Gold von Ophir, weil sie kapiert hat, wie der Erlösungsplan funktioniert. Er hat eine Gemeinde. Da sind viele, die an Jesus glauben, und viele werden gerettet werden aufgrund ihres Glaubens und dem Verständnis, welches sie hatten. Aber jetzt was ganz Interessantes über dieses Ereignis. Gesegnet sei Jahl vor allen Frauen, die Frau Hebers, die eine, die mit im Verbündnis zu Gott steht. Sisera kommt bei ihr ins Zelt rein. Er denkt, er ist ziemlich sicher da. Sie werden ja doch nicht suchen in dem Zelt, oder? Er fragt für Wasser. Milch gab sie, als er Wasser erbat. Geronnene Milch brachte sie ihm in einer prächtigen Schale. Was ist Milch in der Bibel? Die Bibel redet von Milch des Wortes. Sisera war nicht unvertraut mit der Lehre dieser Gemeinde. Ah, ich meine, der Damaligen. Er war nicht unvertraut. Sie hatte ihm Milch in einem goldenen Becher gebracht. Er kannte. Er war nicht interessiert an die Milch, er wollte Wasser haben, aber er hat Milch bekommen. Er hat gewusst, was diese Gemeinde lehrt. Er hat gewusst vom Sabbat. Er hat gewusst von der Ideologie des Erlösungsplanes. Er wollte es nicht. Sie streckte ihre Hand aus nach dem Pflock, ihre rechte nach dem Arbeitshammer. Also ein Arbeitshammer, das ist ein interessantes Instrument, was sie da gebraucht. Ist das ein Instrument, um jemanden mit totzuschlagen, oder ist das ein Instrument, um mit zu bauen? Also die Werkzeuge, die sie in ihrem Zelt hat, sind Werkzeuge, um zu bauen. Und um zu bestätigen, denn der Pflock hält ja das Gebäude aufrichtig. Das sind die Werkzeuge, die sie hat. Und diese Werkzeuge, die sie hat, gebraucht sie, um Sisera zu vernichten. Also was macht sie damit? Ihre Rechte nach dem Arbeitshammer. Sie schlug Sisera mit dem Hammer, zerschmetterte sein Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Hier rein, durch das frontale Gehirn, da raus. Was sitzt denn hier in dem frontalen Gehirn? Das Denken, die Entscheidung, die Moral, die Moralität und die Verbindung mit Gott sitzt hier. Also was muss vernichtet werden? Total vernichtet werden. Nicht gut genug, um nur den Mann zu Tod töten. Das muss hier rein, das hier vorne muss total vernichtet werden. Und wie groß ist denn so ein Zeltflock? Das ist nicht gerade winzig, ne? Wenn der da durchrast, der macht alles kaputt. Das Denken Siseras muss verschwinden. Es muss verschwinden in dieser Gemeinde. Aber es ist nicht genug. Er krümmte sich zu ihren Füßen, fiel nieder und lag da. Zu ihren Füßen krümmte er sich und fiel. Wo er sie krümmte, da fiel er erschlagen hin. Englische Bibel hat noch mehr dazu. Die englische Bibel sagt, und sie schlug ihm den Kopf ab. Da lag der Kopf. Und dann sagt die Bibel, er war tot. Er war absolut tot. Tot, tot, tot. So tot war in der englischen Bibel. Hier kriegt er nur eine durch die Schläfe. Nein, nein, nein. Vielmehr, sie hat ihm den Kopf abgehauen und er fiel tot. Total, ganz und gar tot. Diese Ideologie, die in Sisera steckt, muss total vernichtet werden in dieser Gemeinde. Wir müssen den Unterschied zwischen dem, was Sisera lehrt und was Gottes Volk lehrt, absolut kennen. Und die Ideologie muss vernichtet werden. Wer ist Sisera? Haben wir einen weltlichen, superintelligenten König, der behauptet, dass er ideologisch die Welt beherrschen kann? In der Welt. Ja, wir haben so einen König. Und wo steckt er? Vers 28. Durchs Fenster schaute sie aus, sie, weiblich, und schrie klagend. Wer? Die Mutter Siseras schaute durchs Gitter. Warum kommt sein Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich sein Gespann? Also sie, die Mutter Siseras, und es ist interessant, dass sie Mutter genannt wird, schaut durch ihr Fensterchen. Haben wir einen König, der gleichzeitig eine Kirche ist, der ständig durch ein Fensterchen schaut? Haben wir so etwas? Und ist er ein König, der behauptet, dass er so intelligent ist und so ein Wissen hat, und so ein Unterscheidungsvermögen, dass er für jeden Menschen entscheiden kann, was gut und richtig für ihn ist und es erzwingt, ja oder nein? Ja. Hat der einen General? Was trägt denn der? Was für eine Farbe? Pech, Kohl, Raben, Schwarz. Mit so einem klein bisschen Weiß, damit es nicht ganz schlecht aussieht. Und wie nennt man die? Das sind Jesuiten. Jesuiten. Jetzt Tapassosi schreibt in seinem Buch über die Jesuiten, Rulers of Evil, Herrscher über die Bösen, dass diese Ideologie der Jesuiten in der ganzen Welt verbreitet ist, sodass die ganze Welt eigentlich eine Ideologie der Jesuiten im Kopf hat, denn die ganze Welt geht ja verwundert hinter dem Tier her. Verwundert. Wandert im Englischen mit einem O, nicht mit einem A. Nicht wanderten, sondern gedachten und sind hinter ihm her gegangen. Und die Jesuiten nach Tapassosi, ich zitiere ja nur, behauptet, dass sie die ganze Ideologie der Menschheit führt, denn sie beherrscht die Medien. Sie beherrscht nicht nur die Medien, sondern sie beherrscht auch die Thinktanks, die Denktanks der Welt, wo ideologische Entschlüsse gemacht werden. Und dann auch die Entertainment-Welt. Ganz Hollywood, die Filme, die rausgebracht werden, die das Denken der Jugend prägen muss in eine bestimmte Richtung. Und wenn wir denken, jetzt zum Beispiel in dieser Zeit, wo wir über Klimawechsel und so weiter, wo dieses Thema ganz wichtig werden muss, ein Film nach dem anderen, mit dieser Ideologie, dass die Jugend und die Menschheit in diesem Denken geprägt wird. Und dann auch den Anbetungsstil für jede mögliche Gruppe eine Ideologie und eine Art der Anbetung. Und all diese Gedanken werden auch in Gottes Gemeinde hineingefügt und integriert, dass man es nachher nicht mehr sieht. Es ist wie Daniel. Es sieht aus, als ob es vielleicht von Gott kommen kann, aber es ist von der Tiefe der Hölle. Und die Ideologie des Sportes, wer beherrscht denn das? Das sind die ja auch. Sie beherrschen alles. Was war Spiritual Director wieder?
Geistliche Mentoren.
Ja, sie sind die geistlichen Mentoren von Königen. Sie sind die geistlichen Mentoren von den Geistlichen. Sie wollen sich als geistlichen Mentor aufstellen für die ganze Welt. Ich habe nur einen Mentor und der heißt Jesus Christus. Wieso soll ich mir so einen Mentor anstellen, der mir in den Kopf reinprägt, was er haben will, was ich denken muss? Lass Gott das machen und doch nicht ein Hampelmann, der hier sich aufpauscht und sagt, er ist der Mentor. Und diese Ideologie, dass jeder einen Mentor nötig hat, ist Unsinn. Aber die Bibel sagt, dass da Weisheit in den Ratschlägen der Ältesten ist. Ja, man kann sich einen Rat holen, aber wer muss am Ende entscheiden, was richtig oder verkehrt ist? Der Ratgeber oder der Ratnehmer? Sicherlich ich muss entscheiden, denn ich muss es doch verantworten vor Gott. Ich kann doch nicht sagen, nur der hat gesagt. Also die Mutter Sisseras schaut aus ihrem Fensterchen raus. Warum kommt sein Streitwagen so lange nicht? Warum verspätet sich so sein Gespann? Die Klugen unter ihren Edelfrauen antworteten. Sind da auch andere Frauen bei ihr? Okay, wer sind die Klugen unter ihren Edelfrauen? Das ist die Ökumene. Da sitzen sie. Ja, wir haben doch die Streitwagen rausgeschickt. Wir wollten doch diese Gemeinde einkassieren. Die soll doch auch Teil werden von einem. Also ihr klugen Frauen, was habt ihr für einen Rat für mich? Und auch sie selbst gibt sich die Antwort. Sollten sie nicht Beute finden und verteilen? Sollte diese Gemeinde nicht auch aufgeteilt werden? Ein oder zwei Mädchen für jeden Mann. Wir teilen sie auf. Wir integrieren sie. Wir nehmen sie alle, diese Braut von Christus. Wir teilen sie auf unter uns, unter der Gemeinde. Wir ziehen sie rein in die Ökumene. Beute von bunten Kleidern für Sisera? Nicht ein weißes Kleid, sondern ein Charakter, der aus verschiedenen Farben besteht. Wir müssen doch viele Ideologien in uns aufnehmen. Bunt gewirkten Kleidern, zwei bunt gewirkte Kleider für die Hälse der Geraubten. Ist das nicht interessant? Die wollen uns ausrauben. Die wollen uns ein Kleid geben aus verschiedenen Farben. Die wollen uns integrieren in das Denken Sisseras. Nein, danke. Ich suche ein weißes Kleid und nicht so ein Kleid. So müssen alle deine Feinde umkommen, o Herr. Die aber ihn lieben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Macht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre lang. Es ist höchste Zeit, dass Jahl diesen Fasten durch das Gehirn Sisseras schlägt. Denn Sisera denkt, er ist willkommen in der Gemeinde. Sisera hat sogar vorher in Jahls Zelt, im kenitischen Zelt, eine Rede gegeben vor all den Studenten. Und die Studenten sind aufgestanden und haben geklatscht für ihn. Er ist nicht unbekannt mit der Gemeinde. Er denkt, ja, die habe ich auch in der Tasche. Also es ist offensichtlich, dass auf den Ruf Deborahs nicht alle Israeliten die gleiche Hingabe zeigten wie Barak. Viele sich sogar weigerten, dem Herrn zu Hilfe zu kommen. Andere, naja, die waren ja beschäftigt. Leider könnte sich das in unserer Zeit wiederholen, weil es solche in unseren Reihen gibt, denen die Zeugnisse nicht mehr zeitgemäß erscheinen. Das brauchen wir nicht. Was hat Barak gesagt? Wenn du mit mir gehst, dann gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht. Und Deborah hat gesagt, ich gehe bestimmt mit dir. Und die Frage, die ich habe, können wir in dieser Zeit, wo diese Winde von Ideologie wehen, in der ganzen Welt, doch nicht nur in der Gemeinde, in jeder Schule haben wir jesuitische Lernen gegen Lernen-Ideologie. In jeder Schule. Die Universitäten der Welt sind aufgebaut auf jesuitischer Lehre. Die besten Universitäten in Klammern sind die jesuitischen Schulen. Wo schicken die Präsidenten ihre Kinder hin? Doch nach Georgetown. Was für eine Schule ist das? Eine jesuitische Schule. Die gelehrtesten Menschen der Welt kommen aus diesen Schulen. Die meisten Universitäten in der ganzen Welt fingen an als religiöse Institute. Und die wurden dann später übernommen in einem Putsch durch die Jesuiten. Oxford, Cambridge, Stellenbosch, die deutschen Universitäten. Es waren protestantische Universitäten und einige katholische. Heute haben sie alle jesuitische Ideologie. Alle. Das ist das Denken des Menschen. Wer hat das Denken des Menschen geprägt? Die Jesuiten. Und wir denken, oh, so eine kleine Gruppe, was für eine Macht hat die denn? Das ist blind, wenn wir das denken. Können wir uns in der Zeit, in der wir leben, erlauben, um diesen Kampf ohne den Geist der Weissagung entgegenzugehen, der den ganzen Kampf in den Kontext des großen Kampfes setzt? Ich weiß ja nicht, was richtig und verkehrt ist. Die anderen haben ja auch die Bibel, diese anderen Frauen. Die haben auch die Bibel. Aber denen fehlt etwas. Darum ist es für sie schwierig. Und nur Einzelne sagen, Herr, nach meinem Verständnis glaube ich dies oder das oder jenes und der Herr urteilt jeden nach seinem Verständnis. Aber da soll wenigstens eine Frau sein, die steht im Gold von Ophir, die versteht, worum es geht, wenn es kommt zum Charakter Gottes. Und diese Frau muss endgültig diese Ideologie vernichten, denn diese Ideologie von Sisera führt zum ewigen Tod. So, die kämpfende Gemeinde sieht sich in den gleichen Gegnern gegenüber, wie sie in den Tagen der Richter war. Wir haben die gleichen Gegner. Wir haben den gleichen Kampf. Und wie steht's denn mit diesem kleinen Horn? Daniel 11, Vers 45. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Bin nicht zufrieden mit dem Text. Ich lese ihn wieder. und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem heiligen Berg des Heiligtums aufschlagen. Englische Bibel, King James sagt das nicht. Komm, ich lese es in Englisch auf Deutsch, wenn ich kann. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer in dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen, sagt die englische Bibel. Wo wird er sein Zelt aufschlagen? Zwischen all den Nationen und wo auch noch? In dem herrlichen Berg. Wer ist denn der herrliche Berg? Gottes Volk. Er wird sein Zelt hier aufschlagen, in dem heiligen Berg. Darum geht er ja zu Jael und sagt, hallo, kann ich bei dir unterkommen? Nein, seine Ideologie ist hier. Ich sage nicht, jeder Nachbar, der neben euch sitzt, ist jetzt ein Jesuit, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Ideologie steckt in dem Kopf. Sie wird geprägt durch die Medien. Sie wird geprägt durch, was wir lernen in der Schulen. Sie wird geprägt in allen. Wenn man in eine Mall reinläuft, ein Einkaufszentrum, dann geht man in diese Ideologie, in dieses Denken hinein. Und dieses Denken muss für ewig verschwinden unter Gottes Volk. Zitat. In langen Zeiten geistlicher Finsternis glich die Gemeinde Gottes einer Stadt, die auf einem Berge liegt. Jahrhundertelang von Generation zu Generation haben sich in ihr die reinen Lehren des Himmels entfalten können. Generation zu Generation, nicht nur die Adventgemeinde. Diese Wahrheiten wurden gehütet und entdeckt in verschiedenen Frauengemeinden. Und endgültig ist da eine in Gold von Ophir, die die gesamte Lehre in einem zusammengefasst hat. Und der Feind versucht mit aller Wucht, seine Ideologien zu vermischen mit dieser Wahrheit. Wir brauchen einen Supernagel und einen Megahammer. Jahrhundertelang von Generation zu Generation haben sich in ihr die reinen Lehren des Himmels entfalten können. Mag die Gemeinde auch geschwächt und fehlerhaft erscheinen, schenkt Gott dennoch gerade ihr in besonderer Weise seine höchste Wertschätzung. Er sagt, diese prächtige Frau, in ihr entfaltet er seine Gnade und er freut sich daran, in ihr seine Macht zu offenbaren, im Herzen zu verändern. Und jetzt, wie steht es um den Geist der Weissagung? Bäh, bäh. Wir sollen das doch nicht so prominent machen. Bäh, bäh. Habt ihr das gehört schon? Nicht an die große Glocke hängen. Ich weiß nicht, wie viele Prediger schon zu mir kamen und Rechtsgelehrten und Scribas und gesagt haben, gebrauch doch bitte nicht E.G. White in deinen Predigten. Und an unseren Colleges wird gelehrt, nur nicht E.G. White in den Predigten gebrauchen. Und bitte nur einen Vers oder zwei und dann erläutere mit deinem großartigen Verstand, was da alles rum sich geht. Was für ein Unsinn. Wer kann besser sagen, wo es lang geht, als Gott selber in seinem Wort? Einige haben die Idee verbreitet, dass mit dem Näherrücken des Endes jedes Kind Gottes unabhängig von einer religiösen Organisation handeln wird. Aber ich bin vom Herrn belehrt worden, dass es in diesem Werk keinen Platz dafür gibt, dass jeder Einzelne unabhängig handelt. Gott hat eine Gemeinde. Ja, sie hat Darnell in sich, Lollium. Das heißt aber nicht, dass es nicht seine Gemeinde ist. Ja, einige haben sich getrennt, Reformadventisten und so weiter und so fort, und glauben, dass sie jetzt eine gesäuberte Gemeinde haben. Aber die Bibel sagt, die Gemeinde ist nicht sauber. Also was sucht man da in einer Gemeinde, die glaubt, dass sie schon gereinigt ist? Überlass das dem Herrn. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Wieso muss ich alleine leiden? Ich bin belehrt worden, dass es in diesem Werk keinen Platz dafür gibt, dass jeder Einzelne unabhängig handelt. Wo der Heiland der Welt eine Gemeinde hat, billigt er in Glaubensdingen keine Erfahrung und kein Handeln unabhängig von seiner berufenen und anerkannten Gemeinde. Er hat eine Gemeinde. Viele betreten die Auffassung, dass sie Christus für ihre Erkenntnis und ihre Erfahrung allein verantwortlich sind, ohne Bindung an seine anerkannten Nachfolger der Welt. Selbst Paulus wurde zur Gemeinde geschickt. Aber in der Geschichte der Bekehrung von Saulus werden uns wichtige Prinzipien gezeigt. Und dann erläutert sie, wie Paulus zur Gemeinde geschickt worden. Da wirst du deinen Auftrag finden. Ich gehe dir nicht direkt sagen, ich schicke dich zur Gemeinde. Und dann dieser Satz, Offenbarung 22, 17, macht es sehr deutlich, dass Christus und seine Gemeinde in Übereinstimmung handeln. Und der Geist und die Braut sprechen, kommt. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wie würde Satan triumphieren, wenn es ihm gelänge, Einfluss in diesem Volk zu gewinnen? Und das Werk gerade zu der Zeit durcheinander zu bringen, da straffe Organisation von entscheidender Bedeutung ist. Die Organisation wird sich darin als mächtig erweisen, dass sie Scheinerweckungen keinen Eingang gewährt und Forderungen zurückweist, die nicht vom Gotteswort bestätigt sind. Wir müssen wieder zurückkehren. Wie wollen wir wissen, wohin? Jede Gemeinde hat die Bibel da draußen. Und wie viele verschiedene Lehren gibt es da draußen über die Bibel? So viele, wie es Gemeinden gibt. Ist das möglich? Hat Gott 10.000 verschiedene Wahrheiten? Oder hat er eine Wahrheit? Wir wollen die Reihen festigen, damit es keinen Zusammenbruch des Systems von Organisation und Ordnung gibt, das in weiser und sorgfältiger Arbeit aufgebaut wurde. Keinen Raum darf man aufrührerischen Elementen geben, die das Werk zu dieser Zeit unter ihre Kontrolle bringen möchten. Wir sind Adventisten. Wir glauben vielleicht nicht alle genau das Gleiche, aber das heißt nicht, dass wir nicht Adventisten sind oder dass wir uns trennen. In seinem Artikel Beheading Christ, Christus enthauptet, schreibt Keith Dury ganz interessant. Er sagt, ich habe mich entschieden, mich dem Geschmack Christi bezüglich der Wahl seiner Braut unterzuordnen. Denn wenn er die Gemeinde als Braut haben will, dann nehme ich sie auch an. Jesus Christus, das Haupt, ist einfach zu lieben. Mit dem Leib Christi ist es schon schwerer. Aber ich habe mich auf einem einzigen Grund entschieden, sie zu lieben. Christus liebt sie und findet sie schön. Vielleicht sieht er etwas in ihr, was ich nicht sehe. Vielleicht sieht er mich auf der gleichen Weise. Das bringt zum Nachdenken. Also die Vorstellung, dass eine Gemeinde, das bin jetzt ich, der hier rede, und nur eine Kirche in dieser Zeit Gott repräsentiert, ist anstoßend. Menschen sagen, das ist arrogant, wir haben ja schon darüber geredet. Aber was, wenn es keine Arroganz ist, sondern nur eine Tatsache? Ich habe wirklich versucht, um nicht Adventist zu werden. Wer will dann sein Leben so umkrempeln? Die ganze Familie verlieren? Das Essen total umstellen? Wer will so doof sein, um das zu tun, wenn er nicht ein guter Grund ist, oder? Und das Interessante ist, wenn man es erstmal gemacht hat, dann kann man nicht verstehen, dass man so doof war, wie man früher war. Also was ist passiert? Ein ideologischer Umschwung, nicht wahr? Und darum muss man Verständnis haben, wenn einer denkt, du bist total verblödet, wieso kein Kaffee, wieso kein Fleisch, wieso kein dies? Es ist ja nur nicht dies und nicht das und nicht jenes. Aber wenn man erst versteht, wie gut das ist und wie erquickend und erleuchtend das ist, dann kann man nicht verstehen, dass man vorher nicht so gedacht hat. Und jetzt, je näher wir dem Ende kommen und je mehr sich das Werk, das der Welt die letzte Warnungsbotschaft verkündigt, ausbreitet, desto wichtiger wird es für alle, die die gegenwärtige Wahrheit annehmen, ein richtiges Verständnis vom Wesen und Einfluss der Zeugnisse zu bekommen. Das ist ein Zitat, die Gott in seiner Vorsehung von Anfang an mit dem Werk der dritten Engelbotschaft verbunden hat. Also, bleib still, nichts sagen, nicht in deinen Predigten gebrauchen. Ich gebrauche ständig E.G. White in meinen Predigen. Ich sage nicht immer, das ist E.G. White, ich predige es nur. Und dann kommen die Leute und sagen, wo hast du das her? Du bist doch sicher eine Superintelligenz. Nein, ich kenne eine Superintelligenz. Und der heißt Gott. Und der hat es einer Frau gegeben, einer antitypischen Deborah. Und wenn wir dieses Wissen nicht gebrauchen, wie sollen wir wissen, wo es lang geht? Mit all diesen Winden, die da wehen. Zebulun und Naphtali, die haben gesagt, okay, wir gehen in den Kampf, aber nicht ohne Geist der Weissagung. Und Gott hat gesagt, gut, ich schenke ihn dir. Er geht mit. Du kriegst keine Ehre. Wer kriegt die Ehre? Die Gemeinde kriegt die Ehre. Die Gemeinde kriegt die Ehre. Aber ich kann es nicht wagen, in den Kampf zu gehen, ohne den Geist der Weissagung. Es ist unmöglich. Ich werde nicht wissen, wo es lang geht. Ich werde nicht verstehen, was die feinen Unterschiede sind, wenn ich nicht dieses lesen würde und internalisieren würde. Puh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Jedenfalls, wo wäre ich dann? Dann wäre ich genau wie alle anderen. Genau wie alle anderen. Und das ist nicht sich wichtig tun, das ist Gott erhöhen. Es ist mehr notwendig, dass die Menschen das verstehen. Ich war neulich in Toronto. Da habe ich vor 4 Wochen ungefähr diese Vorträge gehalten. Und da war eine ganze Gruppe. Es war nicht in Toronto, es war in Oregon. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war. Oregon, denke ich. Eine ganze Gruppe. Ganz neue Leute, die kamen und saßen in der Gemeinde und sagten dann, ja, das stimmt alles, alles ist richtig, wir haben alles gestudiert auf YouTube und wir haben das gesehen und wir sind jetzt hier. Aber ein Problem haben wir und damit können wir einfach nicht zurechtkommen und das ist dieser Geist der Weissagung, diese E.G. White. Und was wäre die normale Antwort? Ja, da kannst du noch reinwachsen und so weiter. Und lies mal das und schau mal, ob es dir gefällt oder das oder jenes. Wir sind an dem Zeitpunkt vorbei. Ich habe nur gesagt, bad luck. Tut mir leid. Es ist eine Eigenschaft der Endzeitgemeinde. Take it or leave it. Es ist einfach Teil der Endzeitgemeinde. Du hast das Recht, es zu prüfen und du hast das Recht, es abzulegen, denn Gott hat dir einen gesunden Verstand gegeben. Und mit so einer direkten Antwort, rat mal, was die Leute gesagt haben. Okay. Es ist unglaublich. Wer kann das schaffen? Ich kann das doch nicht schaffen, dass die Leute sagen, okay. Das kann nur Gott machen. Wir müssen nicht dieses Geschenk verstecken. In alten Zeiten redete Gott durch den Mund von Propheten und Aposteln zu den Menschen. Heute spricht er zu ihnen durch die Zeugnisse seines Geistes. Zu keiner Zeit hat Gott seinem Volk eindringlichere Unterweisungen über seinen Willen und über den Weg, den es zu gehen hat, gegeben als gerade jetzt. Wir brauchen uns nicht schämen. Wir haben den Geist der Weissagung doch nicht entdeckt. Wir haben ihn doch nicht hervorgezaubert. Wir haben doch keine Schuld dran, dass diese Gemeinschaft den Geist der Weissagung hat. Oder haben wir Schuld dran? Jetzt muss ich mich schämen, weil Gott ein Geschenk dieser Gemeinde gegeben hat, die keine andere hat. Wieso soll ich mich schämen? Es kommt ja von Gott. Noch nie, zu keiner Zeit hat Gott seinem Volk eindringlichere Unterweisungen über seinen Willen und über den Weg, den es zu gehen hat, gegeben als gerade jetzt. Und dann soll ich mich schämen, weil Gott geholfen hat. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also, was bindet uns aneinander? Die Gebote Gottes und der Glaube Jesu, biblisch. Ist das Zeugnis Jesus nicht ein fest eingebauter Bestandteil der Theologie der Übrigen? Ja oder nein? Ja, er ist. Schämen wir uns über die Heiligtumslehre? Nein. Es ist stolz, weil da können wir die Bibel nehmen und schauen, hey, schau mal hier. Aber warum schämen wir uns über den Geist der Weissagung? Ist doch genau das Gleiche. Ist etwas, was eigen ist an dieser Gemeinde. Und wenn dieser Geist der Weissagung nicht in Übereinstimmung mit der Bibel ist, dann ist er nicht von Gott. Ist doch so einfach wie das. Dann kann er nicht von Gott sein. Aber wenn er in der Übereinstimmung ist, dann redet er nach dem Gesetz und nach den Zeugnissen. Und dann hat er Licht und nicht kein Licht. Also die Zeugnisse sind das leitende Licht durch das Labyrinth des Irrtums. Das ist nicht A.G. White, das ist Walter Veit. Wir dürfen es nicht wagen, ohne sie zu gehen. Und wie Barak sollten wir ausrufen, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. Und viele in der Gemeinde werden es ablehnen. Daran können wir nichts tun. Aber ich möchte die Gemeinde ermutigen. Nimm dieses Geschenk und lies es. Das sind so viele Dinge, die in Büchlein aufgeschrieben sind, wo einige Zitate rausgeholt haben, die ihnen passen. Und dann kriegt man so ein verstocktes Bild. Einige von unseren Instituten, wenn man da hinkommt, kriegt man so eine Liste vorgelegt. Und dann lese ich die Liste von vorne bis zum Ende. Nur A.G. White. Und der Mut sinkt mir in die Schuhe und ich will verzweifeln. Warum? Ist doch nur A.G. White. Das ist keine Balance. In der Bibel haben wir Balance, Gleichgewicht. Sei perfekt, wie dein Vater im Himmel perfekt ist. Der behauptet, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn einer sündigt, wir haben einen Advokaten. Wir können zu ihm hingehen. Seht ihr? Beide Seiten. Mut und Ermahnung. Und Geist der Weissagung ist der gleiche. Der gleiche Geist. Mut und Ermahnung. Und wenn wir nicht beides kriegen, wenn wir nicht die Schläge kriegen und dann auch die Salbe, wenn wir nur Schläge kriegen und keine Salbe, dann verzweifeln wir. Also den Geist der Weissagung bitte richtig lesen. Nicht diese Zusammenfassungen von diesem oder jenem, der glaubt, dass er nur die Zitate rausholen, die seine Ideologie oder ihre Ideologie unterstützen. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen, und sie hatten Hafen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knecht Gottes, und das Lied des Lammes und sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Werke, König der Nationen. Lies mal wieder. Und ich sah die Überwinder über das Tier und sein Bild und Zahl seines Namens. Wo ist mehr? Mahlzeichen. Englisch hat noch Mahlzeichen drin. The mark. His mark. Okay, da fehlt Mahlzeichen in dem Text. Gibt es einen Krieg? Nach dem Text. Ja. Wer muss überwunden werden? Das Tier muss überwunden werden. Was muss noch überwunden werden? Sein Bild. Sein Abbild. Was muss noch überwunden werden? Sein Mahlzeichen. Was muss noch überwunden werden? Die Zahl. Also es gibt einen Krieg. Also was heißt das jetzt? Ich muss meine Waffen nehmen und Rom in die Luft sprengen. Nein, denn ich bin nicht in Rom. Ich sitze augenblicklich hier in Deutschland. Also was, wogegen ist der Krieg? Gegen diese Ideologie. Ich muss diese Ideologie vernichten. Ich muss die Ideologie des Tieres vernichten. Ich muss, wisst ihr, wie viele Adventisten katholisch denken? Gerecht machen. Das ist katholische Ideologie. Das ist reine katholische Ideologie. Studiere es mal. Verliehene Gerechtigkeit, biblische Ideologie. Ich könnte aufzählen und aufzählen und aufzählen, wie viel tierische Ideologie unter der Menschheit herrscht. Und das Bild des Tieres hat Tierideologie, ganz eindeutig, Tierideologie. Die Zahl seines Namens. Das ganze System ist ein 666-System, eine Auflehnung gegen Gott. Das ganze System, die ganze Welt ist aufgebaut in Auflehnung gegen Gott. Ihr braucht ja nur die neuen Gesetze zu betrachten, die rauskommen. Dann weiß doch jeder Pavian, dass das gegen Gott ist. Und das ist der Krieg. Es ist ein ideologischer Krieg zwischen zwei Ideologien. Und da wird ein Lied gesungen über diejenigen, die diese Ideologie überwunden haben. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand, und alle Frauen, das sind viele, denn die Adventisten über die Jahrzehnte sind nicht die einzigsten, die die Wahrheit mit Löffel gefressen haben, zogen aus hinter ihr her, mit Tamburinen und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu: Singt dem Herrn, doch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Mit anderen Worten, diese Macht, die sogar den Staat gebraucht, um ihre Ideologie zu erzwingen. Also jetzt ist nicht die Zeit, um unsere Flagge runterzuholen. Jetzt ist die Zeit, um sie hochzuheben. Als sie durch die Verfolgung zerstreut wurden, machten sie sich mit missionarischem Eifer ans Werk. Sie erkannten, welche Verantwortung ihnen aufgetragen worden war, und wussten, dass sie das Brot des Lebens für eine hungernde Welt in den Händen hielten. Die Liebe Christi trieb sie vorwärts, dieses Brot allen auszuteilen, die es nötig hatte. Gott will, dass der Prüfstein der Wahrheit in die Öffentlichkeit gebracht werden soll, um selbst durch die über ihn hereinbrechende Schmähung zum Gegenstand der Untersuchung und Erörterung zu werden. Sie werden vielleicht lachen, ja, lasse lachen. Lasse lachen. Aber nicht alle werden lachen. Einige werden sagen, okay, das Denken der Menschen, das Denken der Menschen muss in Bewegung gebracht werden. Jede Streitfrage, jeder Vorwurf, jede Verleumdung wird ein Mittel in Gottes Hand sein, zum Forschen anzusporen und Gemüter wachzurütteln, die sonst schlummern würden. Und Gott erlaubt, dass die Welt in den Zustand gerät, in welcher sie jetzt ist, damit die Menschen aufnahmefähig werden für eine Gegenideologie. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Wie soll Gottes Volk einmütig werden? Und das ist mein letzter Satz. Wir können nur einmütig werden, wenn wir das gleiche Denken haben. Wie können wir, ich sage nicht die gleiche Personality, Persönlichkeit, aber das gleiche Denken in der Ideologie. Und wie sollen wir das erreichen, wenn wir nicht den Geist der Weissagung als Richtlinie gebrauchen? Ich glaube, er wird eine ganz wichtige Rolle spielen, hier am Ende der Zeit, um Menschen zueinander zu bringen, mit einem Ziel, um die Menschen mit einer wahren Ideologie zu erreichen, die erlösend ist. Komm, wir beten. Lieber Heiland, du hast dieser Gemeinde ein ganz besonderes Geschenk gegeben. Und du hast es in deinem heiligen Buch aufgeschrieben, dass jeder, der will, es da finden kann. Und hilf uns, dass wir uns nicht schämen, dass der Gott des Weltalls der Gemeinde so ein Geschenk gegeben hat. Führ uns zu einem anderen Denken in Jesu Namen. Amen.